viel beten. Nicht nur zur Versammlung kommen und die Botschaft hören, auch nicht nur Gemeinschaft zu haben, sondern wo es immer geht, wenn die Heiligen zusammenkommen, früh am Morgen, spät im Abend, lass uns sehr viel Weihrauch opfern vor dem goldenen Räucheraltar. Ich glaube, wir brauchen sehr viel Gebet, dass der Herr zu uns erscheint und dass der Herr zu uns redet durch das Buch von Daniel. Wir haben nur etwa 9 Versammlungen diese ganze Zeit und es gibt 12 Kapitel. Wir werden natürlich nicht über alles ausführlich reden können, aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, ne? Nicht? Es geht? Okay. Und wir sind auch nicht hier, um über die Prophetie in Daniel etwas zu lernen. Nein, bestimmt nicht. Das ist nicht der Sinn der Sache. Sondern vielmehr wollen wir diese Zeit benutzen, wenn der Herr es will, dass wir das sehen, was für uns heute relevant ist, was der Herr heute tun möchte. Nicht, was der Herr in der Vergangenheit getan hat, sondern was der Herr heute tun möchte. Das ist wichtig für uns. Und daher brauchen wir sehr viel Gebet, zu sehen, Herr, was willst du denn machen heute mit uns? Wir leben in einer Zeit, wo der Herr bald zurückkommt. Oft danke ich dem Herrn, dass ich nicht vor 2000 Jahren geboren bin, ganz am Anfang, sondern dass ich heute lebe. Früher, als ich jung war, habe ich immer die Aposteln damals, die Jünger damals, beneidet. Ja, wenn ich nur damals gelebt hätte, wäre es so schön. Ne? Dann bin ich mit dem Herrn täglich, ich kann ihn jederzeit Frage stellen, wenn ich das wissen möchte und so weiter. Das ist doch gut. Wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, so habe ich gewünscht. Aber heute bin ich sehr dankbar, dass ich nicht zu der Zeit gelebt habe, sondern vielmehr, dass ich in dieser Zeit lebe. Welch ein Vorrecht, heute zu leben. Nicht wahr? Wir leben in der Zeit, wo alles zur Reife kommen. Auch die Gemeinde kommt zur Reife zu dieser Zeit. Ich habe immer gedacht damals, wie schön die Gemeinde damals zur Zeit der Apostelgeschichte. Ich habe immer gedacht, was wäre schön, wenn ich dort gewesen wäre. Ich war in Antiochien oder Jerusalem. Aber heute, nein. Ich bin sehr dankbar, heute in der Zeit der Reife zu sein. Dass wir die Gelegenheit haben, die Erstlingsfrucht zu werden. Alle Heiligen in den vergangenen Zeitaltern sind alle gestorben, haben den Tod geschmeckt. Aber ich lebe heute in einem Zeitalter, wo es sehr möglich, den Tod nicht zu schmecken. Ich hoffe ja. Aber Stefan, ich bin sicher, du wirst in einer Zeit leben, du lebst heute in einer Zeit, wo du entrückt wirst, wenn du qualifiziert bist. Den Tod nicht zu schmecken. Ja. Also, ich würde sagen, wir leben heute in einer sehr besonderen Zeit. Ein Vorrecht, heute in dieser Zeit zu leben. Daher müssen wir dem Herrn danken, nicht wahr, dass wir auch zum Ziel kommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und daher ist es auch sehr gut, dass wir zu diesem Buch in dieser Konferenz kommen, zum Buch Daniels. Vor vielen Jahren, als ich dieses Buch gelesen habe, als ein junger Mann damals, das hat mich sehr beeindruckt, weil ich gesehen habe, wie wunderbar unser Gott ist. Er ist wirklich der lebendige Gott, der alles vorher gewusst hat. So klar hat er die ganze Geschichte der Menschheit dort, die ganze Geschichte der Politik und der Nationen dort vorhergesagt. Sogar in Einzelheiten. Wer konnte denn sowas wissen, außer dem lebendigen Gott? Niemand. Das ist wirklich niemand. Das ist unmöglich, dass jemand so klar in vielen Einzelheiten alle Ereignisse vorhergesagt hat. Von der Zeit von Nebukadnezar bis hin zu dem heutigen Tage. Die ganze Geschichte von 2600 etwa Jahren. Und in manche Geschichtsabschnitte hat er in Einzelheiten beschrieben. Als ein junger Mensch damals war ich sehr beeindruckt. Da muss ich dem Herrn sagen, Herr, du bist wahrhaftig der lebendige Gott. Ja, da habe ich einen Geschmack bekommen, wie wunderbar dieses Wort ist. Und ich möchte noch mehr wissen, noch mehr hineinkommen, noch mehr ergreifen und begreifen, was Gott zu uns sagen möchte. Ja. Es gibt sehr viele Kontroverse über dieses Buch von Daniel, weil es so deutlich beschrieben wurde über die Geschichte, dass manche ungläubige Leute, sie haben gesagt, jemand da, nicht wahr, hat das bestimmt geschrieben, nachdem alle diese Dinge geschehen sind. Vor einem Monat habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, habe ich ein bisschen mal in die Geschichte hineingeblättert von der Auseinandersetzung, Pro und Gegen und so weiter. Und kurz danach, nicht lange, kurz danach, ein paar Stunden, hat der Herr zu mir gesprochen, getadelt. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Glaubst du denn nicht, dass dies mein Wort ist? Ist denn das dir so wichtig, diese Auseinandersetzung da zu lesen und zu forschen und was diese Seite sagen und was die andere Seite sagt und so weiter? Ist denn das dir nicht eine Zeitverschwendung für dich? Dann hat der Herr mich daran erinnert, Matthäus 24, Vers 15, dass der Herr Daniel zitiert hat. Ja, lass uns mal gemeinsam Matthäus 24 lesen. Matthäus 24, Vers 15. Der Herr hat in diesem Kapitel Daniel 9, Vers 27 eigentlich zitiert hier. Wenn ihr darum den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch den Propheten Daniel geredet ist, an der heiligen Stätte stehen sieht, wer es liest, verstehe es. Da muss ich dem Herrn, ja, sagen, Herr, ich tue Buße. Es ist alles für mich Wurst. Wenn der Herr schon Daniel zitiert hat, ist das für dich nicht gut genug? Ja, hat der Herr mir das gesagt. Ist das für dich nicht gut genug? Meinst du, der Herr wusste nicht, ob dieses Buch von Daniel geschrieben ist oder jemand hat es nachgeschrieben? Sogar haben viele Leute Daniel nicht mal als einen Prophet anerkannt. Aber der Herr hat ihn anerkannt als einen Propheten. Daniel, ah ja, Daniel. Ja, du heißt ja Daniel, gell? Und der Herr hat hier den Daniel als einen Propheten, als einen Propheten anerkannt. So was haben wir dann zu sagen? Sollen wir noch nachdenken, zu sehen, ja, gibt es überhaupt einen Beweis, dass er ein Prophet ist? Nicht wahr? Nein, wenn der Herr Daniel zitiert, dann ist es gut für uns alle in der Gemeinde, im Hause des Herrn. Ja, es ist gut genug Beweis, dass der Daniel in Ordnung ist. Er ist ein Prophet des Herrn. Und dieses Buch ist definitiv von Daniel geschrieben, egal was die Leute sagen. Es ist für uns gut genug, wenn der Herr Daniel anerkannt hat. Lob den Herrn. Da hören alle Auseinandersetzungen auf. Lobe den Herrn. Nicht wahr? Also ich hoffe, dass die jungen Leute nicht in diese theologische Auseinandersetzung hineinraten. Nicht wahr? Damals hast du bestimmt auch viel davon gelesen. Nicht wahr? Gell? Aber lob den Herrn, der Herr hat uns sehr klar gezeigt, nein, da ist gar keine Frage. Er hat Daniel anerkannt. Lob den Herrn. Gell? Und dieses Buch ist ein wunderbarer Beweis, dass Gott wirklich der lebendige Gott ist. Denn nur er allein weiß, was die Zukunft liegt, was alles geschehen wird in der Zukunft. Gell? Es gibt ein Vers hier in Jesaja 41. Lass uns mal gemeinsam kurz lesen. Ja, Herr. Amen. Hier hat der Herr dem Volk gesagt, seinem Volk gesagt, bringt in Vers 21, Jesaja 41, ab Vers 21, ja, für die Übersetzung. Es ist klar, ja. Bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Bringt eure Beweise herbei. Der Herr hat sie alle herausgefordert. Spricht der König Jakobs. Sie sollen sie herbeibringen und uns verkündigen, was sich ereignen wird. Ja, wenn du es weißt, dann bring den Beweis hervor. Das Frühere, was war es? Als Gott die Welt geschaffen hat, warst du dabei? Hast du die Vergangenheit gewusst? Warst du da? Nicht wahr? Für uns, die wir hier sitzen, ja, wann bist du denn geboren? Die Dinge in der Vergangenheit, wir waren ja gar nicht da. Was wird morgen geschehen, weißt du es? Ist auch nicht. Verkündet es, damit wir es uns zu Herzen nehmen. Oder lass uns das Künftige hören. Ja, lass uns das Künftige hören. Wer wird uns sagen, was nächste Woche geschehen wird? Ja. Damit wir seinen Ausgang erkennen. Niemand kennt es. Niemand. Verkündet das später Kommende. Kannst du das? Damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, lass es gut sein oder schlimm sein, dass wir uns gegenseitig ansehen und miteinander erschrecken. Ja, bitte. Wer kann die Zukunft uns sagen? Niemand, außer Gott. Das ist Gottes Eigenschaft alleine. Diese Eigenschaft gehört zu ihm alleine. Niemand kann das sagen. Und daher müssen wir wirklich Gott loben, dass wir dieses Buch Daniel haben. Denn in diesem Buch, da hat der Herr uns tatsächlich so viel gezeigt. Das ist wunderbar. Wunderbar. Bis hin zu seinem zweiten Kommen. Und da wir am Ende dieses Zeitalters leben, dann müssen wir unbedingt das wissen, was der Herr zu uns sagen möchte. Und zwar, was wichtig ist. Amen. Ah, wir kommen heute Abend zum Kapitel 1 von diesem Buch Daniels. Wir benutzen die revidierte Elberfelder Bibel. Es gibt ein Problem mit der Bibelübersetzung, denn die alte Elberfelder haben im Kapitel 4 eine andere Verseinteilung als die neue. Und so, wenn wir Englisch oder Chinesisch benutzen, dann ist es ganz anders als die revidierte Luther-Übersetzung, besonders im Kapitel 4. Gell? Und Kapitel 6 auch. Und aber die Gliederung in dem Englischen, es ist richtig, auch die deutsche Gliederung, wir werden ein bisschen Änderung haben, wir haben ein paar Fehler hier gefunden. Aber wenn ihr die Gliederung folgt, dann werdet ihr kein Problem haben, okay? Und lasst es euch nicht stören, wenn plötzlich, gell, hört man ein anderer Vers als das, was hier geschrieben steht. Ja. Aber für die Konferenz benutzen wir die Elberfelder Bibel. Und ich glaube, die Lutherbibel hat auch dieselbe Verseinteilung als die revidierte. Okay, lobt den Herrn. Lass uns mal zu dieser Gliederung kommen. Amen. Der Hintergrund. Der Hintergrund von diesem Buch ist die Gefangenschaft in Babylon. Das ist eine schreckliche Sache für das Volk Gottes damals, die Gefangenschaft. Und es ist gut, mal ein bisschen zu wissen, was war der Grund für die Gefangenschaft? A, haben wir hier geschrieben, die Sünde und die Rebellion der Nation Israel gegen Gott. Eigentlich, bevor sie in das gute Land hineingegangen ist, das ganze Volk Israel, hat Mose in der Wüste schon geweissagt über diese Gefangenschaft. schon so früh, bevor sie in das gute Land hineingegangen ist. Wir haben alle das Lied Mose mal gelesen, gell? Im 5. Mose, Kapitel 32. Hast du das jemals gelesen? Ja. Was war der Inhalt von diesem Lied Mose? Eigentlich, das war eine Weissagung von der Zukunft, was geschehen wird mit dem Volk. Weil Gott schon vorher wusste, wenn dieses Volk in das gute Land hineingeht, am Ende werden sie gegen Gott rebellieren. Weil Gottes Volk und wir eingeschlossen, das ist ein rebellisches Volk. Wir sind alle rebellisch in unserem Fleische. Gefallen. Sündhaft. Fleischlich. Äußerlich meinen wir, wir lieben Gott, aber in unserem Leben lieben wir viele andere Dinge. Nicht wahr? So, wenn wir kurz mal nachschlagen im 5. Buch Mose 32, eigentlich auch schon vorher. Aber wir wollen nicht wegen Zeitmangel zu viel in andere Teile der Schrift hineingehen. Ja? In 32, das Lied der Mose. Entschuldigung. Ja? Wenn wir dieses Lied sehen, hat der Herr schon hier eigentlich das ganze Lied sagt uns, was geschehen wird. O Herr Jesus, sollen wir das lesen? Das brauchen wir nicht zu lesen. Ihr könnt selbst lesen. In diesem Lied hat der Herr schon vorher gesagt, dass sie am Ende rebellisch werden, andere Götter nachgehen, dass sie Dämonen anbeten werden, dass sie ihre Kinder da, ja, als Opfer für den Götzen opfern werden und dass Gott sie dann in die Gefangenschaft hineingebracht werden. Und wir dürfen nicht denken, das passierte nur damals mit dem Volk Israel. Das ist heute auch nicht bei uns, ja, als Christen passieren kann. Ja, die ganze 2000 Jahre Geschichte zeigt uns wohl, dass auch die Christen gefallen waren und in die Gefangenschaft gegangen ist. Das können wir noch kurz mal später sehen. Wenn ihr heute Abend dieses Lied von Mose lest, dann werdet ihr sehen, ja, Gottes Wort war so klar. Alles ist eingetroffen, was Gott gesagt hat. Hier lesen wir aber nichts, sondern vielmehr 2. Chronik. Lass uns um 2. Chronik gehen. Ganz am Ende. Leider haben wir keine Zeit, sonst können wir viel lesen. Ne? 2. Chronik 36, 11 bis 21. Amen. O Herr, 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn, seines Gottes. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, nach dem Befehl des Herrn. Ja, und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Und er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, sodass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle Obersten der Priester und das Volk häuften Untreue auf Untreue, entsprechen allen Gräueln der Nationen und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachen und sendend, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes. Sie verhöhnten die Boten. Sie verachteten seine Worte. Sie verspotteten seine Propheten. Bis der Herr zornig war. Bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Könnt ihr euch vorstellen? Das war die Spitze. Könnt ihr euch vorstellen, nicht wahr, dass das Volk Israel so gefallen waren sie. Wir haben schon oft erwähnt, sogar haben sie Götzendienst so getrieben, manchmal schlimmer als das, was die Nationen gemacht haben. Am Ende haben sie ihre eigenen Söhne und Töchter als Opfer den Dämonen geopfert, ihre eigenen Töchter und Söhne getötet. Vielleicht denken wir, wir würden das nicht machen. Das glaube ich nicht. Wenn wir dort damals gewesen wären, hätten wir genau auch so gemacht. Ja. Nun, wenn wir zur Offenbarung 2 und 3 kommen, der Herr hat seine Gemeinde gewarnt. Die 7 Gemeinden in der Landschaft Asien hat der Herr persönlich gewarnt. So stark hat der Herr gesprochen. Nicht wahr? Gegen Ephesus, die Gemeinde in Ephesus, gegen die Gemeinde in Thyatira, gegen Pergamon, gegen Laodicea. Nicht wahr? Hat der Herr so stark gesprochen. Und dennoch haben sie sich nicht gewendet. Nicht Buße getan. Ja. Das heißt, heute als Christen sind wir genauso stur, genauso harthörig, so rebellisch. Ja. Schau mal in deinem täglichen Leben, ob wir gehorsam sind oder nicht. Ja, so oft sind wir so rebellisch gegen den Herrn. Und als Gemeinde ist es bestimmt auch so. Und so am Ende war diese Gefangenschaft. O Herr, Nebukadnezar ist gekommen, haben viele getötet und die lebendig waren, hat Nebukadnezar sie nach Babylon geführt. Ja, zweimal war Nebukadnezar dort. Es gibt immer einen Grund für die Gefangenschaft. Wir dürfen nicht die Schuld an Nebukadnezar und Babylon werfen. Das Volk Gottes ist für Gott eigentlich sehr kostbar. Es ist nicht so einfach, für Nebukadnezar zu kommen und Gottes Volk in die Gefangenschaft zu führen. Meinst du, es ist einfach? Nein, bestimmt nicht. Gott ist Gott, der mächtige Gott. Wenn Gottes Volk richtig steht mit Gott, dann sind sie immer siegreich. Da gab es kein Problem. Kein Feind konnte das Volk Gottes überwinden. Nein. Den Kampf zu gewinnen, nein, keine Chance. Aber leider, Gottes Volk war untreu, ungehorsam, haben gesündigt gegen Gott. Ja. Am Ende haben sie sich gleichgestellt den Nationen. Ja, schade. Gott möchte gerne ein heiliges Volk haben. Eine heilige Nation möchte Gott haben. Ganz anders als die Nationen in ihrem Brauch, in ihrer Kultur. Gott möchte ein ganz anderes Volk haben. Ein heiliges Volk, ein Volk seines Eigentums, völlig abgesondert. Aber leider, Gottes Volk möchte sich gleichstellen damals, möchten sie gleichstellen den Nationen. Hat nicht Paulus in Römerbrief gesagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich? Aber wie viele Heilige möchte ganz anders sein von dieser Welt? Was meinst du? Möchtest du ganz anders sein von dieser Welt? Nein, wir wollen nicht. Wir wollen modern sein. Wir wollen gleich dieser Welt sein. Besonders unsere jungen Leute. Ne? Was die anderen sind, wollen wir auch. Was sie haben, wollen wir auch haben. Was sie tun, wollen wir auch tun. Sie gehen in Discos, dann machen wir ein christliches Discos. Ja. Vor kurzem habe ich gehört von einem Heiligen Geist Nacht. The Holy Spirit Night, right? Is it called? Das ist eine Veranstaltung für junge Leute und 4000 junge Leute sind zusammen hier in Stuttgart gekommen. Ein Heiliger Geist Nacht. Und da wird musiziert, getanzt und allerlei Aktivitäten getan bis tief in die Nacht hinein. Da sagt ein Bruder zu mir, der Heilige Geist und die Nacht, die passen nicht zusammen. Wir sollen eine Heilige Geist Nacht machen. O Herr Jesus, was wollen wir heute tun in der Gemeinde? Wenn die Gemeinde dieser Welt gleichgestellt ist, dann was hat der Herr denn? Was möchte der Herr haben? Nicht wahr? Damals im Alten Testament möchte er ein heiliges Volk haben. Im Neuen Testament genauso. Das hat 1. Petrus Kapitel 2 uns gesagt. Wir sind ein heiliges Volk, eine heilige Priesterschaft, das Volk seines Eigentums. Gottes Plan, was er haben möchte, hat sich nie geändert. Das ist nie geändert. So, wenn eines Tages unsere Jugend in der Gemeinde in die Welt hineingegangen ist und wir wollen nur Spaß haben in der Gemeinde. Spaß einerseits, Gemeinschaft andererseits, nicht wahr? Oder ohne Spaß keine Gemeinschaft mehr. Am Anfang mehr Gemeinschaft, ein bisschen Spaß. Dann plötzlich jetzt auch Spaß wollen wir haben und dann am Ende mehr Spaß und weniger Gemeinschaft und ganz am Ende ohne Spaß keine Gemeinschaft mehr. Und dann noch einen Schritt weiter, nur Spaß, wir wollen keine Gemeinschaft mehr haben. Ja. Dann was soll der Herr mit der Gemeinde machen? Meinst du, solch eine Gemeinde möchte der Herr haben? Und ich sage das sehr ernsthaft für unsere jungen Leute heute Abend. Es ist mir egal, ob es euch gefällt oder nicht. Es tut mir leid, ich bin nicht hier, um euch ein Gefallen zu tun. Ich bin nicht hier, um euch zu gefallen. Okay? Ja. Also wollt ihr denn eine neue Gefangenschaft denn hervorbringen vom Herrn? Ja, wollen wir eine neue Gefangenschaft haben? Wieder nach Babylon gehen? Das Ergebnis von solch einer Haltung und solch ein Leben wird Gefangenschaft sein. Meint ihr nicht, dass Gottes Wort da nicht ernst zu nehmen ist? Ja, Gottes Wort ist ernst zu nehmen. Wir wollen oft so geistlich sein, was gut ist. Wir haben einen Wunsch, im Geist zu sein und geistlich zu sein. Aber andererseits wollen wir die Welt nicht aufgeben. Und andererseits wollen wir auch viele Dinge mitmachen. Meinst du, es geht zusammen? Dann fragen wir, warum denn die Gemeinde nicht vorangeht. Wir müssen das Herz des Herrn unbedingt erkennen hier. Und daher im Kapitel 1, diesen Hintergrund müssen wir alle wissen. Es ist sehr wichtig zu wissen, gell? Da gab es die Wegführung nach Babylon im Jahr 606. Ich habe keine Lust, dieses Datum da zu beweisen. Ich habe aber den Bruder Tobi beauftragt, dieses Datum da zu beweisen. Damit, wenn jemand es wissen möchte, dann geht zu Tobi. Er wird dann euch die Berechnungen alles zeigen. Ja. Ja. Aber im Jahr 606, das war die Zeit, wo die Gefangenschaft angefangen hat. Ja. Und zwar, es war völlig gemäß Gottes Wort durch die Propheten. Seht ihr, Geschwister. Wir dürfen Gottes Wort nicht verachten. Wir müssen glauben. Alles, was Gott sagt in seinem Wort, wird erfüllt werden. Das hat der Herr selbst gesagt. Kein Iota wird fallen. Das heißt, jedes Wort wird erfüllt werden. Wenn wir, besonders die jungen Leute heute, nicht lernen, das Wort Gottes ernst zu nehmen, was er gesagt hat, dann ist es nicht gut. Wir müssen ernst nehmen, was Gott sagt. Und nicht viel Ja, Aber. Gell? Nicht wahr? Sondern vielmehr, wir müssen Amen sagen und seinem Wort gehorchen. O Herr, dann sehen wir, dass es nicht nur ein damaliges Babylon gibt, sondern es gibt auch ein geistliches Babylon, wie wir sehen in Offenbarung 17. In Offenbarung 17 hat Gott, unsere Übersetzung hier, Offenbarung Kapitel 17, sagte der Engel zu dem Johannes, komm her, ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die über vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Und die auf der Erde wohnen, sind von dem Wein ihrer Hurerei trunken geworden. O Herr, Und er brachte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voller Lästernamen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Seht ihr, es gibt sehr viel Ähnlichkeit von den Schriften Johannes in Offenbarung und auch von dem, was Daniel geschrieben hat. Diese zwei sind sehr ähnlich. Der Daniel ist der Johannes von dem Alten Testament und der Johannes ist der Daniel des Neuen Bundes. Ja, so können wir auch sagen. Und beide haben über die Zukunft so deutlich und klar gesprochen. Und viele Ähnliches. Und wenn wir Augen zu sehen haben, sehen wir, alles, was Daniel gesagt hat, ist eigentlich eine Fortsetzung, eine Ergänzung von dem, was Daniel gesprochen hat. Daniel hat vieles über das, was geschehen wird zur Zeit des Alten Bundes bis das zum Kommen des Herrn, zum ersten Kommen des Herrn. Und dann Johannes hat dann geschrieben, was alles geschehen wird nach dem Auffahren des Herrn bis zu seinem zweiten Wiederkommen. Also eine Fortsetzung. Da müssen wir diese zwei Bücher zusammen nochmal sehen. Vielleicht bei der nächsten Konferenz, dann gucken wir mal an Offenbarung als eine Fortsetzung. Denn es ist tatsächlich so. So als Johannes Offenbarung geschrieben hat, hat er dann über das, was damals geschehen wird, nach der Auffahrt unseres Herrn, bis zu dem Wiederkommen, sogar bis zu dem tausendjährigen Reich und bis zum neuen Himmel und neue Erde. Nicht wahr? So, wenn wir diese beiden Bücher zusammenbringen, dann siehst du die ganze Geschichte in aller Klarheit. Und so hier in Kapitel 17 sehen wir auch eine geistliche Gefangenschaft. Auch ein Babylon. Aber ein geistliches Babylon. Es ist sehr wichtig auch für uns heute zu sehen. Sonst glauben wir nicht, dass wir auch, wenn wir nicht aufpassen, auch in die Gefangenschaft hineinkommen. Und die Frau war, in Vers 4, bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perle. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll der Gräuel und der unreinen Dinge ihrer Hurerei. Und an ihren Stirn war ein Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren. Und alle Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich sah, und verwunderte mich sehr. Das war wirklich ein Schock für ihn. Ein Schock. Ich glaube, Johannes konnte nicht glauben, was er gesehen hat. Ja. Und wenn wir Daniel gelesen haben, und ihr habt sicherlich gelesen, war Daniel auch geschockt. Er war auch geschwächt, umgefallen, ohnmächtig. Als er gesehen hat, all das, was geschehen wird, und zwar in Bezug auf seinem Volk, in Bezug auf Jerusalem, in Bezug auf den Tempel Gottes, die heilige Stadt, was alles geschehen wird, für einen Mensch, der Gott geliebt hat, der so sehr für Gottes Volk gestanden ist und hat gehofft, dass alles wiederhergestellt wird von Gott, da hat er all das gesehen. Was meinst du, wie er sich gefühlt hat? So, wir müssen heute auch sehen, es gibt ein geistliches Babylon. Um dieses Babylon zu verstehen heute, für viele, vielleicht die jungen Leute und die nicht sehr lange in der Gemeinde sind, müssen wir kurz sehen und verstehen. Babylon stammte aus dem Urturm Babel. Ja. In Kapitel 11 vom ersten Buch Mose. Lass uns mal schnell und kurz nur sehen. Ne? Lass uns zurückspringen zum ersten Mose, Kapitel 11. Ich glaube, alle kennen die Geschichte. Ja, und die ganze Erde, Vers 1, hatte ein und dieselbe Sprache. Das war der Hintergrund. Es ist doch gut, ein und dieselbe Sprache zu haben. Ich hoffe, es kommt einen Tag, wo wir gar keine Übersetzung mehr brauchen. Das wird uns sehr viel Probleme ersparen. Ja? Und ich möchte lieber Englisch sprechen, denn ich spreche auch nur Deutsch einmal im Jahr, können Sie dir vorstellen. Und mein Deutsch wird immer schlechter. Aber eines Tages brauchen wir gar keine Übersetzungsanlage mehr. Ja, ein und dieselbe Sprache, wie schön. Und ein und dieselbe Wörter. Weißt du, heute sprechen viele Christen nicht mehr eine Sprache. Ja, jeder hat seine Sprache. Ja? Ich hoffe, dass wir in der Gemeinde keine Sprachverwirrung mehr gibt. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachten, da fanden sie eine Ebene im Land China. Das ist das Land von Babylon, von Chaldea dort. Gell? Und ließen sich dort nieder. Und sie sagten eines zum anderen, auf, lass uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein. Und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen. Und seine Spitze bis an den Himmel, lobt den Herrn. Sie wollen selbst da oben aufsteigen. Wie hoch kann sie denn bauen? Wie hoch? Ja, besonders damals. Heute kann man noch bis zum, ich weiß nicht, wie viel Stockwerke bauen. Ja. Und jeder möchte gerne höher bauen als die anderen. Ja. Ja. Das zeigt hier, dass der Mensch möchte eigentlich eigene Werke machen. Aus eigener Kraft. Aus eigenen Fähigkeiten wollen sie etwas machen. Ja. Und selber etwas bauen bis an den Himmel. So wollen wir uns auch einen Namen machen. Sie wollen auch einen Namen haben. Nicht wahr? Alle diese Prinzipien erkennen wir heute geistlich wieder. Ja, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Aber das ist natürlich das Gegenteil. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Ich möchte gerne heute fragen, was bauen wir denn heute? Bauen wir etwas Eigenes, mit eigener Kraft, mit eigenen Fähigkeiten, eigene Organisationen? Wollen wir für uns einen eigenen Namen haben, eigenen Namen bauen, nicht wahr? Wenn ja, dann ist es nicht gut. Dann ist es alles das Prinzip von Babel. Dann heißt es, Vers 6, und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lass uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren. So ein Zeichen jetzt von Babel. Von Babylon ist die Verwirrung. Ja, die Sprachverwirrung. Dass sie eine des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und tatsächlich, heute ist es so. Jeder hat seine Auffassung, jeder hat seine Auslegung, jeder versteht anders, jeder hat seine Betonung, jeder hat seine Richtung, jeder hat seine Last, jeder hat seine Mission, jeder hat sein Werk. Du kannst alles nennen. Was haben sie denn nicht? Was fehlt es dort? Es fehlt nichts. Es gibt so viele verschiedene Meinungen, verschiedene Wege. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir dem Herrn nicht mehr folgen, dann folgen wir unserer eigenen Meinung. Dann tust du, was du willst. Ja? So am Ende ist die Zerstreuung hier, sehen wir. Ja? O Herr, und jeder versteht den anderen nicht mehr. Vers 8, und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Die Zerstreuung, die Zerspaltung. Nachdem jeder den anderen nicht mehr versteht, dann gibt es Verspaltungen. Ja, es ist komisch, ja. Es sollte einfach für uns Christen eins zu sein oder nicht. Wenn man rein logisch denkt, es musste doch sehr einfach sein. Wir sind doch alle Gläubige. Glauben wir nicht an einen Gott? Ja? Glaubst du an einen anderen Gott als ich? Nicht. Haben wir verschiedenen Retter? Haben wir denselben Retter? Glaubst du an Jesus Christus als einen Retter? Ich auch. Hast du einen anderen Geist empfangen als ich? Auch nicht. Haben wir dieselbe Bibel? Nur eine andere Übersetzung, aber sogar gleiche Übersetzung haben wir. Alles gleich. Den gleichen Gott, den gleichen Retter, den gleichen Heiligen Geist haben wir empfangen, die gleiche Bibel haben wir. Und warum können wir nicht eins sein? Kannst du mir einen guten Grund geben? Warum sind die Christen so zerspalten, nicht wahr? Sogar mehr als jegliche andere Organisation oder Nation der Welt. Was ist das? Das ist Babylon. Das ist Babylon. Das ist Babylon. Damals war doch ein Volk und eine Sprache. Und nach diesem Babelturm da hat Gott sie zerstreut. Auf die ganze Erde. Da entstanden viele, viele Sprachen, Nationen und so weiter. Allein in Europa, wie viele Sprachen, wie viele Nationen. Nicht wahr? Und keiner versteht den anderen. Das ist wirklich kein Segen von Gott, sondern vielmehr eine Strafe, das Gericht Gottes. Und selbst heute haben wir nicht erkannt, dass wir das himmlische Volk Gottes heute, nach 2000 Jahren Geschichte, sind so zerspalten, nicht wahr, dass eigentlich wir in die Gefangenschaft hineingeraten sind. Und daher, hier in Offenbarung 17 haben wir Babylon wieder gesehen. Und zwar nicht das Babylon in Irak, nicht das damalige Babylon im alten testamentlichen Zeit, sondern ein geistliches Babylon hier. Und die größte, das Zentrum, die Mutter der geistlichen Hurerei, das heißt Vermischungen mit vielen menschlichen Sachen, politische Sachen, wirtschaftliche Macht und so weiter. Wir sind alle in die Gemeinde hineingeschlichen, gell? Vermengt, vermischt. Dann haben wir am Ende den römisch-katholizismus. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Gemeinde zu einem römischen Katholizismus ist? Das himmlische Reich römisch? Oder ist das deutsch? Oder anglikanisch? Ja. Nicht wahr? Also, wir brauchen nicht mehr viel darüber zu sprechen. Aber wir müssen heute erkennen, es gibt ein geistliches Babylon. Und wo bist du jetzt? Wo sind wir? Wo sind wir? Was sagt Hebräer 12? Wo sind wir angekommen? Bist du sicher? Du bist nicht in Babylon gelandet. Lass uns, ja, um der Heiligen willen, Hebräer Kapitel 12 mal lesen. Ja? Für viele Heiligen, wahrscheinlich habt ihr nicht diese Vorstellung. Es ist gut, mal Hebräer 12 zu lesen. O Herr Jesus, o Herr, ich lese euch vor. Vielmehr, ihr seid zu dem Babylon gekommen. Nicht? You have come to the great city of Babylon. How about that? Was meint ihr? Lob den Herrn, wir können heute sagen, vielmehr sind wir zu dem Berge Zion gekommen, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Lob den Herrn. Denk das, nimm das nicht so nur an. Nein, das ist ein Vorrecht. Und ich möchte euch sagen, ihr könnt nicht in Babylon nur irgendwas machen. Nein. Ihr könnt nicht im himmlischen Zion nur irgendwas machen. Siehst du, ich darf nicht zu viel über Babylon sprechen. Sonst am Ende kommt Babylon aus meinem Munde. Das ist nicht gut. Wir sind zu dem himmlischen Jerusalem gekommen. Ist ganz anders als Babylon, als Babel. Wo möchtest du lieber sein? Zu dem himmlischen Jerusalem oder zu diesem Babylon in Offenbarung 17? Ich meine nicht später, ich meine jetzt, heute. Wo sind wir? Wenn wir in Zion sind, dann müssen wir auch dementsprechend uns verhalten, dass wir in Zion sind. Meinst du, du kannst in Zion sein und zugleich in der Welt bleiben? Manche Leute werden sagen, oh, ihr seid zu eng. Sind wir zu eng? Nein, ich glaube nicht. Nicht wahr? Sondern wir müssen die Welt aus unserem Herzen einfach herausnehmen. Gell? Unser Herz müssen wir bewahren. Das bedeutet nicht, du darfst das nicht, du darfst dies nicht, nein. Sondern du bist frei. Du bist nicht gefangen, gebunden an so viele Dinge in dieser Welt. Nein. Das bedeutet nicht, dass wir leben wie die Armen. Nein. Aber nichts kann dein Herz fangen. Dein Herz ist ganz für den Herrn. Ich erinnere mich vor 40 Jahren hier in Deutschland, als wir hier waren, der Herr hat einige junge Leute da gewonnen, die bereit waren, alles zu lassen. Und ich hoffe, dass nach 40 Jahren haben wir immer noch solch ein Herz. Herr, ich bin bereit für dich alles zu lassen. Und ja, nicht denken, oh, damals habe ich so viel verpasst, jetzt muss meine Kinder alles nachholen für mich. Oh, das wäre schlimmer. Hast du damals viel verpasst? Nein, ich habe nichts verpasst. Gerd, hast du was verpasst? Es ist auch gut. Disco haben wir verpasst. Drogen haben wir verpasst. Viele Dinge in dieser Welt haben wir verpasst. Es ist auch gut. Eigentlich nicht verpasst. Wir haben nicht verpasst. Wir sind gerettet worden. Wir sind gerettet. Und da müssen wir unsere zweite Generation, dritte Generation beibringen, nicht von dieser Welt gefangen zu werden. Ich mache Sorge. Ja, ich mache Sorge. Wir brauchen eine neue Generation, die wirklich für den Herrn steht. Und daher kommen wir heute Abend zu dem letzten Punkt, was wichtig eigentlich ist. Wichtiger als alle anderen Punkte. Die Treue Daniels und seiner Gefährten. Entschuldigung, ich habe zu viel Zeit über Babylon verschwendet. Ja, aber es ist gut mal das zu wissen für manche junge Leute oder für manche neuen Geschwister. Ja. Der Herr sagte, und dieses ein Wort muss ich noch einmal geben, in Offenbarung 18, am Ende. Ja, Herr Jesus, Vers 4, über Babylon. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, kommt aus ihr heraus. Lass uns das gemeinsam lesen. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, kommt heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und damit ihr nicht etwas von ihren Plagen empfangen. Ja, empfangt, ja. Denn ihre Sünde reichen bis an den Himmel. Und Gott hat ihre Übeltaten gedacht. Und so war der Ruf hier von Gott, kommt aus ihr heraus. Und wie viele sind bereit herauszukommen? Ich glaube nicht, dass viele bereit waren. Und damals in der Gefangenschaft, hier kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Ja, in Daniel Kapitel 1. Der König Nebukadnezar verstand, die besten jungen Leute da zu holen für sein Reich, ihm zu dienen. Seht ihr, Geschwister, Gott braucht heute ein junges Volk. Ich bin schon zu alt. Ich wünsche, ich bin immer noch in deinem Alter. Ja, schade. Aber was kann ich machen? Ja. Und ich habe immer zu den jungen Leuten gesagt, jetzt ist es eure Zeit. Gott braucht eine neue Generation. Ein junges Volk braucht Gott. Ja. Und wir sehen heute in unserer Zeit, Die Leute werden immer jünger und jünger in der Verdorbenheit.
Ja.
Damals in meinem Zeitalter, als ich jung war, haben wir gar nichts getan. Es gibt auch nichts zu tun. Wir waren alle sehr brav. Es gibt nicht sehr viel Böse zu tun damals.
Ja.
Aber heute, wenn du 10 Jahre alt bist, 9 Jahre, 11 Jahre, mal geht man schon tanzen und in den Discos und geht man raus, Kino bis 10, 11 Uhr in der Nacht und dann hat man Partys und dann am Ende weiß man nicht mehr, was man macht. Und ein 12-Jähriger ist es ausgeliefert. Meint ihr nicht, ihr seid schon reif um 12 und kann schon entscheiden? Mitnichten. Ich bin schon über 60 und kann immer noch nicht richtig alles entscheiden. Ja, so ist es. Lerne von Daniel. Nein, in eurem Alter müsst ihr eine schwere, eine wichtige, eine richtige Entscheidung machen. Ich möchte mich dem Herrn geben, brauchbar sein für sein Reich und für sein Werk hier heute auf dieser Erde in Deutschland. Ja. Ihr seid nicht zu jung, euch dem Herrn zu geben. Und so damals, Nebukadnezar hat seinen Kämmerer gesagt, er soll hingehen und die besten Jugend unter den Juden damals von dem Geschlecht Judas da, alle von den edlen Abstammungen, alle die intelligent sind, alle die gut aussehen sind, nicht wahr? Alle die gesund sind, die besten junge Leute soll er holen. Und sie nach Babylon bringen. Und dort sollen sie die babylonische Sprache lernen, die chaldäische Sprache. Ihr Namen soll geändert werden zu babylonischen Namen, nicht wahr? Sie sollen babylonische Speise essen, sie sollen alles lernen von der Kultur Babels, Babylon. Und dann sollen sie im Königshof dort dienen. Ja, viele haben das als eine gute Gelegenheit. Oder möchtest du lieber als ein Sklave verkauft werden? Ja, Gerd, was willst du lieber? Und wenn ich ein 15-Jähriger gewesen wäre, damals hätte ich gesagt, yeah, lob den Herrn. Also, dann jetzt bin ich in Babylon und sogar kann ich im Königshof dienen dort und bekomme die beste Speise, die beste Ausbildung. Ja, die besten Positionen da. Ist das nicht gut? Lerne eine neue Sprache. Denke nicht, dass nur Daniel und seine 3 Freunde genommen wurden. Nein, aber unter so viele Jugendliche. Nur 4 haben sich so entschlossen in ihrem Herzen. Meinst du, der Kämmerer hat nur 4 Jugendliche gefunden? Vielleicht 400, wer weiß. Ich weiß nicht, wie viele, steht nicht geschrieben. Aber es ist unwichtig, selbst 4.000, 40.000, das spielt gar keine Rolle. Aber für Gott sind diese 4 wichtig. Die anderen sind gar nicht wichtig im Augen Gottes. Aber diese 4, Daniel und seine Freunde, O Herr, Halleluja. Das ist es, was der Herr heute braucht. Nicht 40.000, nicht 400.000. Aber wenn Gott nur 4 bekommen, dann konnte Gott schon etwas damit anfangen. In Bangkok, nicht wahr? Der Herr muss junge Leute gewinnen, die solche Haltung haben wie Daniel und seine Gefährten. Wenn wir das nicht sehen, dann haben wir nur die Geschichte von damals. Was brauchen wir denn? Was haben wir denn vor? Nicht wahr? Was nützt es uns, wenn es nur damals geschehen ist und auch nicht heute? Ja, Herr, lass uns Daniel Kapitel 1 lesen. Gib uns noch ein paar Minuten. O Herr Jesus. Amen. Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, und das ist wichtig. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Diese Entscheidung musst du machen. Sage nicht, oh Herr, ich bin zu schwach. Nein, ich liebe die Welt, ich kann es nicht. Oh Herr, nein, okay, ja, ich bin halt so. Nein, du darfst nicht diese Haltung haben, sondern du musst in deinem Herzen, deinem Willen üben und sagt, Herr, ich nehme es vor. Nicht wahr? Ich nehme mich in meinem Herzen vor, nicht sich mit dem Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank. Meinst du, der König trinkt nur den Wein, was nur 1 Euro kostet? Ah? Christian, was meinst du? Wahrscheinlich unbezahlbar. Den besten Wein im Lande, was willst du denn lieber trinken? Wasser oder den besten Wein im Lande? Martin. Schon gar nicht mehr einfach zu wählen, gell? Nicht wahr? Wenn du nur den Wein riechst, dann bist du schon verführt. Ja. Herr Jesus. Gell? Aber Daniel nahm sich im Herzen vor, sich nicht mit diesen Dingen unrein zu machen. Und er bat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Ja, etc. Ja. Und was hat er dann weiter gesagt? Was soll er dann essen? In Vers 12. Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Was meint ihr, wenn wir jeden Tag zum Mittagessen und Abendbrot nur Gemüse und Wasser haben? Ich glaube, niemand wird mehr kommen zur Versammlung und zur Konferenz. Oder ihr kommt zur Konferenz, aber geht zum Restaurant täglich. Am Ende von dem 5. Tag, dann könnt ihr nicht mehr aushalten mit Gemüse und Wasser. Oder wenn deine Frau täglich nur Gemüse und Wasser vorbereitet bei dir zu Hause, wenn du nach Hause kommst, was wirst du sagen? Er hat nichts zu sagen. Er wird bestimmt sehr sauer. Habe ich denn nicht genug verdient? Aber hier ist ein Bild, das uns zeigt, wie absolut diese jungen Menschen für den Herrn waren. Ich glaube nicht, dass Daniel damals mehr als 15 Jahre alt war. Manche haben gesagt, also die Knaben hier damals, er ist vielleicht, also 18 bis 20, manche haben gesagt 14 bis 18, manche haben gesagt 15, 16, es ist egal, was sie sagen, aber nicht älter als 20, nicht jünger als 14. Okay, können wir einen Mittelwert dann nehmen, vielleicht war er 16. Egal wie alt er war, zwischen 14 und 18 nehmen wir an. Wie alt bist du denn heute? Aber damals in ihrem Alter haben sie solch eine Entscheidung für den Herrn getroffen. Je jünger ihr diese Entscheidung macht, desto besser ist es. Ich glaube, gell, nachdem du 25, 30, 40 und erst dann zu dieser Zeit diese Entscheidung machen möchte, es ist sehr schwierig, schon deinen Geschmack zu ändern. Ja. Wer den besten Wein geschmeckt hat, der hat keine Lust mehr für schlechte Wein. Nicht wahr? Und daher, Geschwister, es ist am besten, wenn wir noch jung sind in diesem Alter, uns für den Herrn zu entscheiden. Herr, ich gebe mich hin für deinen Vorsatz, die Gemeinde aufzubauen. Ich halte mich rein. Ich möchte mich nicht verunreinigen lassen von den Dingen dieser Welt. Es bedeutet nicht, dass wir wie Mönche hier leben in der Gemeinde. Nein, 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 wir sind normale Menschen. Aber wir wollen unser Herz behüten. Wir wollen uns hingeben für den Herrn. Und der Herr möchte, dass wir das freiwillig machen. Der Herr wird euch gar nicht erzwingen, etwas aufzugeben für den Herrn. Nein, aber lobt den Herrn. Heute können wir entscheiden. Herr, wir wollen uns reinmachen. Lob den Herrn. Das braucht der Herr heute in allen Gemeinden. In allen Gemeinden. Wir brauchen eine neue Generation hier. Junge Menschen, die bereit sich hinzustellen für das Werk, für das Reich des Herrn. Amen. Sie nahmen sich im Herzen vor, lass uns zurückkehren zu dieser Gliederung. Sie nahmen sich im Herzen vor, sich nicht mit der Speise und dem Wein Babylons unrein zu machen. Lob den Herrn. Amen. Manchmal denken wir, ja, Wein, kann Wein uns unrein machen? Geistlich gesehen, der Wein hier ist der Genuss der Welt. Der Genuss. Wein ist ein Genuss. Wasser ist für die Gesundheit, um deinen Durst zu stillen. Aber Wein, ich habe noch nie gehört, wenn einer durstig ist, dass er Wein getrunken hat, ein ganzes Glas Wein getrunken, um den Durst zu stillen. Ah, das ist bestimmt einen anderen Durst, was er hat. Ja. Normal wäre, wenn man durstig ist, trinkt man was? Wasser. Und vor kurzem habe ich etwas gelesen, Cola zu trinken ist nicht gesund. Ja, tatsächlich. Aber wir machen keinen Gesundheitskurs hier. Aber ich möchte euch sagen, Wein bedeutet, die Welt dazu genießen. Weil, wisst ihr, wenn ihr die Welt so genießt, am Ende ist euer Herz schon verdorben. Es nimmt dein Herz weg vom Herrn. Und am Ende, dann bist du süchtig. Dann möchtest du immer mehr machen, immer mehr machen. Und am Ende, wenn du das nicht mehr machst, dann hast du keine Freude mehr. Ja. So ist es. nicht wahr? Und der König Speise war sehr wunderbar. Möchtest du lieber Hähnchen essen oder Gemüse? Ah, natürlich wollen wir Hähnchen essen, ja? Nicht wahr? Aber jetzt geistlich übertragen. Es gibt so viele schöne Dinge in dieser Welt. Die Welt hat viel Schönes anzubieten. Was möchtest du lieber haben? Es geht nicht mal um die Sünden, okay? Nicht mal um schlechte Sache. Ich weiß, Hähnchen und Gemüse, das hat gar nicht mit Sünden zu tun. Ne? Hat mit Geschmack zu tun. Was willst du denn? Die Welt, was die Welt anzubieten hat, mit vielen, vielen Dingen, um dein Herz zu gewinnen? Oder möchtest du lieber in die Einfältigkeit des Lebens, ja, um Christi willen, damit wir ihn gewinnen, ja, das wollen wir haben. Das ist hier die Wahl. Welche Wahl möchtest du treffen? Was willst du? Und ich hoffe, dass unsere jungen Leute heute das lernen. Und sie haben dann Gott vertrauen. Sie haben Gott vertraut. Ja? Ungeglaubt. Lob den Herrn. Ja? Und am Ende, was war das Ergebnis? In ihrem Aussehen waren sie schöner als die anderen. Ja, sie haben gar nicht gelitten. Ja? In der Erkenntnis, im Verstand, in der Weisheit und im Verständnis waren sie besser als alle anderen. Ist das nicht gut? In gar keiner Weise waren sie benachteiligt, sondern im Gegenteil waren sie besser als die anderen. Ja, die Furcht des Herrn ist sicherlich der Anfang aller Weisheit. Ja. Ja. Und allen weisen Männern im Reich waren sie zehnfach überlegen. Meine Güte, ist das nicht gut? Zehnfach überlegen. Und dann haben sie in Babylon damals die besten Positionen erlangt. Sie erlangten die besten Positionen. Mei, was für ein Gott haben wir. Nicht wahr? Denke nicht, dass, oh, ich verpasse das, oh, das möchte ich auch. Nein, wenn dein Herz dann am Ende so voll mit vielen Dingen der Welt ist, dann hast du keinen Platz mehr für den Herrn. Ja. So, wenn wir heute lernen, uns hinzugeben, dann kann der Herr uns gebrauchen für sein Reich. Lob den Herrn für Daniel und seine Gefährten. Ich hoffe, dass der Herr heute viel Daniel gewinnen kann. Unter uns in der Gemeinde. In jedem Ort, in jedem Land, in Europa, in der Ukraine. Dass der Herr viel junge Leute gewinnen kann. Auch in Rumänien, in Timișoara. Amen. Halleluja. Dass der Herr solche Leute wie Daniel und seine Gefährten gewinnen kann. Lob den Herrn. So, wir machen Schluss heute Abend.